Wir wollen heute weiterfahren mit unserer kleinen Predigtserie über geistliche Kampfführung. Und wir haben das letzte Mal ja da ein bisschen hineingeschaut. Es ist genau der Titel Hilfestellung zur Thematik geistlicher Kampfführung. Und wir haben gesehen, dass es drei Hauptbereiche gibt. Das ist geistliche Kampfführung in der Stille durchzuführen, wo man ganz still ist, wo man eigentlich einfach Stille vor Gott da ist und primär gedanklich diesen Kampf ausfechtet. Und das ist eine ganz wirksame Sache, weil der Teufel die Gedanken nicht lesen kann. Das, was wir aussprechen, hört er, aber das, was wir gedanklich tun, das kann er nicht lesen. Und das ist eine sehr wirksame Sache. Heute Morgen habe ich primär diese stille geistliche Kampfführung praktiziert. Ich stand auf um 3:30 und war dann dran bis so 6:15 am Morgen. Und dann habe ich gemerkt, oh, die Zeit, die geht so schnell vorbei, diese über 2 Stunden, das geht zack, wenn man dann so in dieser Stille ist vor Gott und auch dieses Herzensgebet praktiziert. Das ist ja eine Art Gebet, die wieder neu entdeckt wird jetzt, aber die kommt aus dem 17. Jahrhundert. Gerhard Hersteegen und alle haben das praktiziert, wo man wirklich Gott anbetet im Herzen oder im Geist, je nachdem. Und dann eines weiß, dieser Gott ist gegenwärtig und das ist ganz etwas Gewaltiges. Und heute Morgen habe ich das einfach intuitiv praktiziert, auch sehr stark. Vorgestern und gestern war es laut in meiner Zeit, in dieser geistlichen Anführungszeit am Morgen früh, war ziemlich laut. Monika hat gesagt, hey, du hast heute Power gehabt da. Sie hat das im Schlafzimmer teilweise dann mitbekommen. Und manchmal dürfen wir das auch zusammen praktizieren. Und da sind auch unsere Anbetungszeiten da, jeden Tag, die Flyer liegen auf, wo wir einfach gemeinsam vor Gott sind, laut oder leise, ganz relax oder ein bisschen forte. Jesus leitet uns und führt uns in dieser Zeit. Wir haben das letzte Mal, haben wir ja verschiedene Punkte angeschaut, und zwar, dass wir eine gewaltige Stellung haben in der geistlichen Welt als gläubiger Christ. Und das müssen wir wissen. Wenn wir in diese geistliche Kampfführung hineingehen, muss uns bewusst sein, was für eine Stellung wir haben. Wir sind mit Autorität ausgestattet und mit Vollmacht. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalten des Feindes und nichts wird euch schaden. Ich habe eine gewaltige Macht, eine gewaltige Vollmacht. Das ist etwas, das wir wissen müssen, wenn wir in diese Kampfstrategie hineingehen. Die geistliche Kampfführung ist eine Möglichkeit des Gebets. Es gibt ja viele Gebetsarten. Und die geistliche Kampfführung ist eine, aber ich denke auch eine wichtige, die wir immer wieder auch anwenden dürfen. Dann haben wir angeschaut, wir brauchen den Bösen und seine Dämonen nicht zu fürchten. Wir sollten die Strategie kennen, das ist klar. Den Gegner müssen wir kennen, aber nicht überbewerten, denn er ist besiegt. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten und das ist Tatsache. Und da müssen wir dran festhalten und das auch ganz tief in uns glauben und auch im Gebet praktizieren. Dann der dritte Punkt, den wir anschauten, geht in diesen Bereich hinein. Wir müssen unseren Feind kennen. Wir müssen wissen, wer er ist, was er bewirkt und anrichten kann und wie er vorgeht und wann. Das ist wichtig. Jeder Boxer muss seinen Gegner kennen, sonst ist das Problem, dass er bald niedergeschlagen wird. Und Ich habe in meinem Dienst im Befreiungssegment ganz klar sehr viele erlebt, die den Feind nicht ernst genommen haben. Man hat dann von Dämönli gesprochen und ja, mit dem Dämönli werde ich schon fertig. Und das ist der Anfang vom Ende sehr oft, wenn jemand mit dieser Haltung in den geistlichen Kampf hineingeht. Unser Feind ist ein ehemaliger Engelfürst, man darf das nicht vergessen. Er kennt die himmlischen Sphären besser als wir und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Er tritt auch auf als Engel im Schafspelz und da müssen wir wirklich auf der Hut sein. Und ich bin dankbar, dass ich praktisch immer mit ganz wenigen Ausnahmen jeden Tag vorbereiten darf in dieser Haltung der geistlichen Kampfführung oder der Meditation oder der Fürbitte oder des Gebets generell oder der Anbetung und so weiter, des Lobpreises und so weiter. Denn heute Morgen, als ich dann merkte, oh, 5:45, jetzt wird's knappe, musste ich dann mich parat machen und 6:15 am Morgen war ich ja da für die Anbetung, wo ich dann 1,5 Stunden anbeten durfte und zwischendurch brauchte ich ein Stück Brot, damit ich ein bisschen Power hatte wieder, aber es ging gut. Und weil Gott hat mir gewaltige Kraft gegeben und das staune ich immer, auch wenn wir dann sein Fleisch essen und sein Blut trinken, im Glauben das zu uns nehmen und spüren, hey, da ist so eine gewaltige Kraft, da ist eine Dimension, die da geöffnet wird, die nicht beschreibbar ist und da wir dann auch erkennen müssen, warum die Jünger alle weggingen oder die allermeisten, als er davon sprach, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Was da für eine gewaltige Kraft ist und das durfte ich heute Morgen dann auch wieder erleben. Ich feierte das zweimal, zuerst alleine zu Hause und dann noch da und dann kann ja wirklich nichts mehr schief gehen. Und dann müssen wir auch das Wort Gottes kennen. Das ist auch wichtig. Das ist der 4. Punkt, den wir anschauten. Und der 5., der wichtigste, den haben wir das bei der letzten Predigt als 1. Punkt genommen. Das ist der wichtigste. Jemand hat einmal gesagt, und das ist auch meine Erfahrung, die geistliche Kampfführung bestehe zu 97% daraus, auf Gottes Anweisung und Wink zu warten. Ist noch langweilig. Aber wenn man es dann in der Stille macht, ist das gewaltig spannend, zu warten, bis Gott spricht. Und manchmal wartet man halt einige Stunden oder Tage oder manchmal auch Wochen. Und es kann manchmal noch länger gehen, dass man wartet, bis Gott Anweisung gibt. Und das ist dann das Heilige Geist-orientierte Leben und nicht das Programmorientierte, wo man primär wartet, bis Gott Weisungen gibt. Und das ist spannend. Ist auch etwas, wie muss ich sagen, Interessantes, weil man nie so recht weiß, in welche Richtung es geht, weil Gott ja schlussendlich bestimmt. Heute wollen wir weiterfahren und kommen zum Punkt 6. Und das ist ein spannender Punkt. Bewahre dir ein reines Herz. Jetzt kommt es drauf an. Man kann natürlich das Wort Herz auslegen. Es gibt ganz verschiedene Auslegungen. Die einen sagen, dass sie mit Herz ist der Geist gemeint und die anderen sagen, mit Herz ist das innere Zentrum des Menschen gemeint. Das Innerste, wo das Herz dazugehört und das Gewissen ist dann der Kernpunkt dieses Herzens. Es ist auch eingeschlossen Gefühle, auch Dinge von der Seele und so weiter. Ich selber habe es am liebsten, wenn ich bei Herz den Geist einsetze. Aber da ist man theologisch nicht so sicher und es gibt verschiedene Anschauungen und Ansichten. Aber ich glaube, eines ist bei allen Auslegungen, die in diese Bereiche gehen, klar. Mit Herz ist das Innerste des Menschen gemeint. Und das Herzensgebet, das ich kurz erwähnte, geht auch darauf, dass dort der Jesus wartet im Herzen und dann wir als Menschen uns da im Gebet hineinführen lassen durch den Geist und dann in Jesus leben und dort dann auch ihn dort tief im Herz finden und mit ihm dort sehr eng kommunizieren. Und das ist ganz etwas Herrliches, dieses Herzensgebet. Wir kommen dann auch später, wenn wir eine andere Serie dann anschauen über das Gebet, dann da auch zu dieser Thematik. Wenn man vom reinen Herzen spricht, ist der Psalm 24 sicher auch ein wunderschöner Psalm von David. Ein Psalm des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug? Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihre Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Und das ist ein gewaltiger König. Und wenn man dann so in dieser Stille ist und diese geistliche Kampfführung erlebt im eigenen Herzen, wo der König der Herrlichkeit lebt, dann kommt mir dieser Psalm in den Sinn. Und zwar, dass unsere Tore weit sind, dass unsere Pflöcke weit gesteckt sind. Und wenn wir dann im Gebet sind und da eindringen durch den Heiligen Geist in Jesus hinein, denn er lebt ja nicht nur in uns, sondern wir leben in ihm. Und dann in Jesus leben oder in Jesus beten, dann sind die Pflöcke sehr weit. Und meistens erlebe ich es dann so, dass dort sehr hell ist. Sehr hell. Und dann sehe ich sehr oft auch dort den gekreuzigten Christus, denn in Christus selber findet man auch den gekreuzigten, in ihm findet man seine Wunden, in ihm findet man sein Blut, in ihm findet man den hohen Priester Melchisedek, der er ja selber ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich erlebe dort sehr oft auch diese Besprengung mit seinem Blut. Und das ist gewaltig. Und das gibt dann dieses Feuer und diese Kraft. Und auch erlebe ich das, was da steht, Blut und Feuer. Und das ist wichtig, finde ich, für mein Leben, dass ich da in diesem Feuer und in der Kraft seines Blutes vorwärts gehen darf, in dem Bewusstsein, dass es drei Zeugen gibt, nämlich das Wasser. Wir sind neue Kreaturen, neue Schöpfung. Das Blut, die totale Vergebung. Und auch die Kraft und dann der Heilige Geist, der uns in diese gewaltigen Wahrheiten hineinführt, auch vom Blut Jesu. Ohne ein reines Herz ist ein Christ kein brauchbarer Kämpfer in der Schlacht gegen den Teufel. Stell sicher, dass alle dir bewussten Sünden bekannt geworden sind und dass du Wiedergutmachung gebracht hast, soweit irgendwie möglich. Satan hat keinerlei Angriffspunkt an einem Kind Gottes mit reinem Herzen. Und wenn wir bekannt haben, ist das okay. Dann können wir festhalten. Es ist vergeben. Wir müssen das nicht immer wieder hochholen. Es ist vergeben und bereinigt und bedeckt mit der Kraft des Blutes Jesu. Und wir dürfen wissen, er will uns immer wieder in diese Gewissheit hineinführen, dass wir vor ihm wirklich eines wissen. Es ist vollbracht. Und das erlebe ich jeden Tag. Es ist vollbracht. Dann ein anderer wichtiger Punkt, Punkt 7, ist: Prüfet alles. Die Heilige Schrift stellt ganz klar fest, dass wir alle Dinge prüfen sollen, besonders übernatürliche Ereignisse. Prüfe anhand der Früchte. Johannes 4,1 besagt, dass wir alle Geister prüfen sollen. Und das bewahrt uns vor Naivität, das bewahrt uns vor Unnüchternheit. Wir sollen alles prüfen, auch heute Morgen. Prüft das genau, was ich da weitergebe. Das ist wichtig und nehmt das Gute mit. Ich mache das überall, bei jedem Buch, das ich lese, bei allem, was ich höre, dass ich das prüfe und das Gute behalte und das Gute mitnehme. Und Jesus gibt uns Kraft, dass wir mündige Christen sind. Mündigkeit hängt ganz stark damit zusammen, ob wir prüfen oder nicht. Wir sollen mündig sein und als mündige Christen vorwärts gehen. Das ist auch in der geistlichen Kampfführung ganz elementar wichtig, dass wir alles prüfen, auch wenn wir Offenbarungen bekommen, wenn wir Träume bekommen, wenn wir Stimmen hören, wenn wir Bücher lesen, wenn wir Kurse besuchen und so weiter, dass wir das prüfen und das Gute behalten. Und meistens findet man auch Gutes. Mehrheitlich möchte ich sagen, es kommt auch auf die innere Haltung drauf an. Aber das Gute ist nicht für jeden das Gleiche. Mancher findet das gut, der andere das. Und das müssen wir auch stehen lassen und lernen, damit umzugehen. Dann der Punkt 8, der Wille Gottes ist von äußerster Wichtigkeit beim geistlichen Kampf. Nur wenn wir im Willen Gottes handeln, können wir uns wirklich auch auf seinen Schutz verlassen. Also wenn ich jetzt einfach etwas mache, wo ich genau weiß, das ist nicht nach Gottes Willen, dann ist die Gefahr groß, dass ich vielleicht innerlich hoffe, passiert manchmal, ja, Gott, vielleicht hast du gleichwohl ein Ja zu dem, was ich jetzt mache. Aber innerlich wissen wir, es ist falsch. Und in der Seelsorge erlebe ich das enorm viel. Dass Menschen einfach hoffen, Gott geht mit ihnen auch dorthin, wo sie eigentlich nicht hin sollten. Er ist da, er sieht das. Aber ob er uns dann da beschützt, wenn wir gegen seinen Willen bewusst etwas tun, das sei dahingestellt. Er ist ja sehr groß. Er ist gnädig und mächtig. Aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Und ich glaube, der Wille Gottes ist wichtig im geistlichen Kampf. Mir hilft es enorm, wenn ich weiß, ich stehe im Willen Gottes, weil mich dann mein Gewissen nicht plagt. Weil ich dann genau weiß, doch, was ich jetzt tun, ist sein Wille, was ich jetzt bete, ist sein Wille. Meine Gedanken sind in seinem Willen und meine Art, wie ich lebe, ist in seinem Willen. Das gibt mir die Gewissheit, dass ich in dieser Gotteskraft vorwärts gehen kann, dass mich mein Gewissen nicht verurteilt. Und das gibt Stabilität, wenn man ein reines Gewissen hat und weiß, Gott steht zu dem, was ich jetzt tue oder nicht tue. Der Wille Gottes, ein wichtiger Bereich im geistlichen Kampf. Und dann etwas ganz Wichtiges auch, dass wir den Sieg Jesu verkündigen. Verkündige den Sieg Jesu Christi. Jesaja 53, 1-5. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtiger wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr, er war weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir haben den Sieg in Jesus Christus schon jetzt. Wir müssen ihn nicht mehr erringen und können es auch gar nicht mehr. Und das ist der Irrpunkt oft bei der geistlichen Kampfführung. Man meint, man müsse den vollbrachten Sieg noch erarbeiten. Sondern der geistliche Kampf geht immer, wenn er im Willen Gottes geschieht, ich nenne es mal so, immer vom Vollbrachten aus, ob still, ob laut, ob in Gemeinschaft. Immer vom Vollbrachten aus. Wir müssen den nicht erkämpfen. Der ist schon längst, ist der im Trockenen. Denn Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Aber wir dürfen ihn in Anspruch nehmen. Und wir dürfen diese Vollmacht, die wir haben, anwenden. Und wir dürfen siegessicher vorwärts gehen und den Sieg Jesu verkündigen, dass er die Krankheiten besiegt hat, dass er die Sünden, die Schuld von uns genommen hat, dass wir Erlöste sind. Und ich habe das in letzter Zeit sehr oft in der Stille gehört. Lebe als Erlöster. Lebe als Erlöster. Und ja, ich merke dann, wie so ein Ruck durch mich geht. Ich weiß das ja schon lange, schon viele Jahre. Aber es kommt manchmal dann noch so ein bisschen stärker, lebe als Erlöster. Und dieses Bewusstsein, dass da alle Schlacht schon gewonnen ist, macht die geistliche Kampfführung, macht die eigentlich sehr locker. Weil wir es nicht erarbeiten müssen, es ist vollbracht, aber wir dürfen Mitstreiter sein. Der Heilige Geist möchte mit dir und mir zusammenarbeiten. Und das ist doch ein herrliches, wunderbares Erbe, das wir haben. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Er möchte mit mir zusammenarbeiten. Ich kann das fast nicht begreifen, aber es ist scheinbar so. Er möchte mit mir zusammenarbeiten und mit dir auch. Und wir dürfen bereit sein dazu, dass Menschen geheilt, befreit, gerettet werden. Das ist etwas ganz Wunderbares, finde ich. Etwas Herrliches. Und es wird einem nie langweilig so. Verkündige den Sieg Jesu. Dazu gehören auch Zeugnisse wie heute Morgen. Wir dürfen das, was wir mit Jesus erlebt haben, verkündigen und einander weitersagen. Und ich darf das wirklich auch, und ich sage das nicht zum Angeben oder zum Blöffen, wenn ich davon erzähle, wie ich meine stillen Zeiten mache. Ich erwarte auch nicht, dass das jemand so machen muss. Ich mache das so, weil Gott mir das so aufgetragen hat. Ich brauche ja auch recht viel Zeit, damit ich mich für die Tage vorbereiten kann. Das ist für mich so. Ich sage das auch nicht, weil ich denke, jeder muss das so machen. Wichtig ist, dass man so macht, wie der Heilige Geist sagt. Und wenn ich von mir erzähle, dann erzähle ich das, was ich erlebe. Und in der Stille, heute Morgen habe ich viel Kampf erlebt, ganz still. Ich war nachher ziemlich ausgelaugt nach diesen gut über 2 Stunden. Und dann hier noch 1,5 Stunden spielen und nochmal konzentrieren, ist nicht immer so einfach. Aber für mich ist es ein mega Aufbau dann auch für die Gottesdienste, die dann kommen. Weil ich einfach weiß, hey, Gott ist gegenwärtig. Und das haben wir im Zeugnis von Ivana auch gehört. Gott ist gegenwärtig. Und zwar in mir drinnen ist er gegenwärtig. Da lebt er. Da leben wir und weben wir und sind wir in ihm. Er in uns, wir in ihm. Oder wir in ihm und er in uns. Und wir sind ein Team und wir dürfen miteinander vorwärts marschieren. Und wir dürfen glauben, dass sein Wort nie leer zurückkommt, auch heute Morgen nicht. Und wir wollen bei diesem Punkt stehen bleiben heute Morgen, dass wir wirklich den Sieg Jesu verkündigen dürfen. Das, was wir mit ihm erlebt haben, verkündigen dürfen. Und das macht den Menschen Mut. Und ich danke dir, Jesus, dass du mir, dass du uns auf so mannigfache Art und Weise begegnest. Dass du uns auch zeigst, wie wir die Zeit mit dir verbringen dürfen. Dass du uns zeigst, wie wir uns auf die Tage vorbereiten dürfen. Dass du uns zeigst, wie wir miteinander umgehen dürfen. Dass du uns einführst in diese gewaltige Möglichkeit der geistlichen Kampfführung, die ein Bereich unserer ganzen Gebetsarbeit, unseres ganzen Gebets sein kann. Und diese Art begegnet uns dann auch ganz stark im Beten und Fasten. Auch Fasten, Herr Jesus, ist etwas Gewaltiges und ich danke dir, dass du uns auch da hilfst, dass wir lernen, beten und fasten. Danke für die vielen, vielen Möglichkeiten des Gebets, für diese Variationen, die wir haben, unser Gebetsleben zu gestalten. Und eines davon ist diese geistliche Kampfführung, die ganz stark davon ausgeht, dass wir wissen, es ist vollbracht. Ja, und ich möchte sagen, wenn du heute Morgen einfach innerlich spürst, ja, ich habe so Mühe von diesem "Es ist vollbracht" auszugehen in meinem Leben, ich möchte so vieles erkämpfen, dann mache ich dir Mut, deinen Blick einfach auf unser wunderschönes Kreuz zu richten. Und ja, das Rote symbolisiert ja das Blut und das Band auch. Nach Kolosser ist Blut am Kreuz, darum hat das Kreuz diese Macht. Es ist zum Altar geworden. Und richte doch deinen Blick auf das Kreuz und glaube, dass es vollbracht ist, wirklich, dass er da alles vollbracht hat. Und wisst ihr, das Wunderschöne ist, ich habe das schon mal erwähnt und es war noch interessante Reaktionen, die dann kamen, aber ich glaube, dass geistlich gesehen lebt sogar das Kreuz in mir, geistlich. Ich finde das in Jesus Christus auch. Und das ist etwas Wunderschönes, etwas Herrliches. Einfach dieses Kreuz zu betrachten, das Opfer Jesu zu betrachten. Er hat alles gegeben für dich und mich. Und das ist etwas ganz, ganz Herrliches, etwas Wunderbares. Ja, es ist wirklich so, dass sein Kreuz meine Schuld bedeckt. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld.